Wir haben heute einen ganz außergewöhnlichen Predigtext. Ich wusste gar nicht, dass das nach der Perikopenordnung überhaupt auf dem hohen Licht gepredigt wird. Ja, wirklich, das, ich glaube tatsächlich auf den ersten. Ich habe ja hunderte evangelische Predigten gehört, aber niemals eine Asymbolik. Wir gehen einmal Kapitel 8. Und zwar Vers 6. Ich hoffe, es wird den zweiten Teil, also B, aber ich nehme mal den ganzen Vers. Lege mich wie ein Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm, denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie Geschirr oder das totenreiche Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahres. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Merkwürdiger Text, oder? Es geht hier nämlich nicht zuerst um Gott. Es geht tatsächlich, also real, zuerst um die zwischenmenschliche Liebe. Das hat einen Siegelring am Herzen zu tun. Den trägt man doch am Finger, oder? Was ist der Siegelring? Was ist das Wichtigste am Siegelring? Wofür ist er zweit? Warum? Das ist doch nicht Spur. Was ist die Funktion eines Siegelrings? Vielleicht? Autorität. Mit dem Siegelring wird die Autorität zum Beispiel eines Königs oder eines Notars, heutzutage ist es ein Stempel, festgestellt. Wir haben hier also was, wenn man so will, eine kleine Lektion über Autorität. Lege mich wie ein Siegelring an dein Herz. Was kann das bedeuten? Wenn wir das ist ja vordergründig, mal auf die Beziehung zwischen Mann und Frau beziehen. Nebenbei gesagt, das sagt nicht dem Mann.
Dass die Geliebte immer an der ersten Stelle bleibt. In dieser Wichtigkeit.
Nee, das ist nicht weniger als das ganze Leben darin vertraut wird. Das ist Autorität. Als Mordechai den Siegelring des Königs Ahasverus benutzen konnte, heißt das, dass die ganze Autorität des Königs, das ganze Leben des Königs als Allerobersten ihm in dem Fall in der Hand gelegt wird. Und das ist eigentlich der Sinn einer ehelichen Beziehung. Dass ein ganzes Leben übertragen wird. Das ist viel mehr als nur Interessen teilen oder gemeinsam im Dienst sein oder was auch immer. Ja, Paulus war nicht verheiratet und war mit Männern und Frauen gemeinsam im Dienst. Kann man im Römer verstehen. Der Siegelring redet davon, dass derjenige, der dem anderen anvertraut, sein ganzes Leben daran hängt. Und dann sage ich mal, es ist nämlich gegenseitig. Das kann man wegschmeißen, sogar als Mann als auch als Frau. Ganz einfach, indem man sich wieder auf sich selber zurückzieht. Das ist relativ einfach. Für Männer zumindest. Nicht für Frauen vielleicht nicht so sehr. Aber für Männer ist es relativ einfach. Man zieht sich auf sich selber zurück. Das erinnert mich ganz klar an die Mahnung des Apostel Paulus an den noch jungen Mitarbeiter Timotheus. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Dort geht es um das Wort Gottes, da geht es um die Lehre, um den Glauben, der von Vorältern Zeiten auf ihn gegeben worden ist. Aber das hat was genau damit zu tun, und deswegen ist das tatsächlich ein Predigtext. Das hat also nicht nur was für Eheberater oder mit Eheberatern zu tun, weil nämlich mit dem Wort Gottes, eine Ehe wird ja auch nur durch das Wort bekommen, weil das Wort Gottes ebenfalls Leben anvertraut und die ganze Autorität Gottes. Und ich sage das mal so, wir können auch dort aus dieser Beziehung der Autorität austreten. Und wir ziehen uns auf unser Glauben, unser gegenwärtigen Stand, unsere Grenzen. Ein Siegelring überschreitet immer die Grenzen der Person, die diesen Siegelring führt. Sie ist mit einer externen Autorität betraut. Ich sage es nochmal am einfachsten zu verstehen beim Notar. Das ist ein einfacher Justizbeamter, der hat dieselbe Ausbildung wie ein Rechtsanwalt oder ein Staatsanwalt oder ein Richter. Ja, ein abgeschlossenes Jurastudium, zweites Staatsexamen. Ist aber mit, man muss sagen, endgültiger Autorität ausgestattet. Ja, liegt Dinge fest, nach irdischer Sicht für die Ewigkeit. Gesiegelt. Ist zum Buch eintragen. Alle diese Dinge, vieles. Ja, Personenstand und solche. Und das wiederum ist eben eine Frage, wie wir mit dem anvertrauten Gott umgehen. Deswegen steht es in der Bibel, dass wenn es eine rein menschliche Bedeutung hätte, wäre es nicht wichtig genug, um in das Wort Gottes aufgenommen zu sein. Es hat also eine über das unmittelbar Zwischenmenschliche hinausgehende Bedeutung. Und deswegen sollten wir uns nicht mit nicht weniger als mit dem Siegel Gottes zufrieden geben. Wo begegnet uns das im Neuen Testament? Genau, beim Brechen der Siegel. Aber
wenn Gott uns versiegelt.
Okay. Das ist aber nicht aus den Offenbarungen, sondern das ist vorneweg versiegelt durch den Heiligen Geist. Das bedeutet tatsächlich, in der Autorität Gottes zu handeln, in dieser Welt. Das, was ihr auf Erden bittet, wird im Himmel gebunden sein. Das hat also Auswirkungen, Dimensionen, die uns vielleicht nicht immer bewusst sind. Was ihr lösen werdet, wird gelöst. Aber es begegnet uns auch noch an einer anderen Stelle. Ich gebe mal den Tipp, wenn man so früh wie möglich regelmäßig liest, ist es sehr viel leichter, dass sich das festsetzt. Aber auch das Miteinanderlesen und das alleine Lesen hat eine große Bedeutung. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2. Vers 19. Ich gehe einen Schritt zurück. Vers 16. Die ungöttlichen, nutzlosen Geschwätze vermeide. Denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs. Unter welchen, da werden Leute genannt. Hymenäus ist, das sind Leute aus der Gemeinde. Und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Also das bezieht sich nicht auf die Auferstehung Jesu, sondern die Auferstehung der entschlafenen Heiligen. Und den Glauben etlicher zerstört. Wir müssen wissen, wenn wir das Abirren von der Wahrheit, und das meint damit nicht die verschiedenen Sichtweisen der Wirklichkeit, das ist nicht unbedingt Wahrheit. Es gibt also verschiedene Sicht der Wirklichkeit. Ja, der eine sagt, hier ist kein Bild drauf, und der andere sagt, stimmt nicht, da ist ein Bild drauf, und beides ist wahr. Ja, verschiedene Dinge der Wirklichkeit. Der eine sagt, das Ding ist vollkommen geräuschlos, und der andere sagt, nee, das ist schlapper. Beides ist vollkommen wahr. Ja? Je nachdem, ob das Ding in Ruhe ist oder nicht. Von der Wahrheit abirren bedeutet, von dem von Gott offenbarten abzuweichen. Und das kommt immer in der Gemeinde vor. Heute früh in unserer kurzen Hausandacht, als wir den Psalm 84 einmal schon gemeinsam gelesen hatten, wieder mit großer Freude gesehen, dass der von den Söhnen Koras ist. Und dass es so eine Gnade ist, dass selbst die Kinder eines der schlimmsten Abweichler von der Wahrheit Gottes solche Segensleute sein können. Herr Korah war einer derer, die nachdem die Rotte, die Zusammenrottung sogar benannt ist, wo noch die beiden Söhne Abrams sich mit in dasselbe Elend haben ziehen lassen, also zumindest sich das in einer ähnlichen Zeit da dann in Abiram. Und mitten in dieser Zeit, wo wirklich der Glaube von Menschen zerstört wird, also wo nicht nur etwa die Abirren scheitern, sondern auch andere mit ins Verderben gezogen werden. Da sagt der Apostel, aber der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stirbt von Ungerechtigkeit. Zwei Seiten eines Sieges. Der Herr kennt, die sein sind. Das dürfte immer weiter gefasst sein, als was wir sehen. Deswegen sollen wir auch nicht richten im Sinne von B oder verurteilen. Aber jeder steht ab von der Ungerechtigkeit. Das heißt, es ist von den Gläubigen zu erwarten, dass sie Recht und Unrecht oder Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu unterscheiden vermögen. Nicht Böses und Gutes, das ist eine satanische Verführung. Aber Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Böses und Gutes ist viel umfassender, weil ich denke, dass unsere Sicht einfach zu kurz ist, um Gutes und Böses in jedem Fall zu unterscheiden. Manches scheint böse und es ist gut, und manches ist gut und es scheint böse. Ich sage Beispiel, was wir die letzten Tage hatten. Auf den ersten Blick denkt man, oh Gott, was hat bloß Elisa gemacht? Verflucht arme Kinder. Und 42 werden danach gleich von Bären zerrissen. Warum war das gerecht?
Sie hatten ihn ja beschimpft. Mit dem Glatzkopf, oder?
Respektloses Verhalten. Respektloses Verhalten.
Ja, das ist mehr als respektlos.
Jesus sind, glaube ich, die Priester, und eigentlich stehen genau das alles wissen. Und dann
genau.
Mittlerweile die Einstellung. Also
das kann man aus dem fortlaufenden Text nur merken, wenn du siehst, welche Stadt das war. Mhm. Und wenn du dann guckst, wo diese Städte aufgezählt sind, als Priesterstadt, als Levitenstadt. Das heißt, die Väter dieser Kinder waren in der Verantwortung vor Gott, ihren Kindern das Gesetz beizubringen. Recht zu Unrecht. Und indem sie den Propheten verspotten, und zwar wie sie ihn verspotten hat.
Platz Gott, fang jetzt drauf.
Also kommt doch da auf zu uns, heißt. Treffen sie einen Nerv, der seinen Dienst in Frage setzt. Warum? Weil nicht in den Dienst Gottes jemand sein durfte, der verhindert ist, an dem irgendwas fehlt oder zu verwachsen. Warum? Nicht etwa, weil Gott behindertenfeindlich ist, sondern weil der Dienst Gottes zu heilig ist, dass die Aufmerksamkeit des normalen Menschen nicht davon weg auf, ich sag mal, auf die Besonderheit des Behinderten gelegt werden soll. Das ist der ganz nüchterne Grund. Es ist eigentlich ein Mitleid mit den Schwachheiten. Ja? Deswegen hat Gott bestimmte Dinge angeordnet, dass der Priester, sagen wir, so normal ist, dass er hinter seinem Dienst zurücktritt. Und es war ausdrücklich ausgenommen von diesen, sage ich mal, Ausschlusskriterien für den Dienst Gottes, Kahlkopf und Glasköpfe. Man sollte sich das mal antun, auch dritte Buch Mose zu lesen. Und also diese scheinbar langweiligen Gesetzestexte, weil die solche enorme Informationen geben für geistliche Zusammenhänge, dass wir sie nicht auslassen sollen. Und normalerweise hätten die Kinder diesem Mann alleine schon wegen seines herrenen Mantels, des Elia, der ja über Jahrzehnte bekannt war, mit tiefem Respekt entgegen zu sagen, mein Gott, das segne uns. Oder wie auch immer. Oder hätten ihm Blumen oder Palmzweige oder was gebracht. Ja? Man kann ja nicht denken, dass solche Respektbezeugungen ohne Wert sein und auch von Gott beachtet werden. Aber das Gegenteil findet statt. Und diese Unterscheidung von Recht und Unrecht, die ist von Gottes Kindern zu erwarten. Und das ist eines der Siegel, die Gott gibt. Und wenn es also heißt, trage mich wie einen Siegelring an dein, lege mich wie ein Siegelring an dein Herz, dann betrifft das Herz zunächst das Verborgene. Das sind die Dinge, die man nicht nach außen trägt. Wie einen Siegelring an deinen Arm. Da fragt man sich auch, wieso trägt man einen Siegelring am Arm und nicht am Finger? Oder an der Hand. Ja? Man würde doch sagen, ein Siegelring gehört an die Hand. Aber warum sagt Gott an den Arm?
Wie eine Uhr am Arm oder mehr überhalb am Arm? Das ist immer die Frage. Das sieht man ja dann weniger, wenn man das früher hat.
So tragen ja die Juden ihr Gebets. Also die Tefillin oder wie das heißt. Entweder auf die Stirn oder an dem rechten, Arm.
Ich denke, das ist das Herz.
Bitte?
Oberhalb
des Herzens. No. Herz und Arm. Das eine ist das Verborgene, unsere Haltung, unsere innere Ausrichtung. Und das zweite ist unser Tun. Das bedeutet wiederum, ich nehme es erst auf der zwischenmenschlichen Ebene, in der ehelichen Beziehung, ist nicht nur die Autorität der gemeinsamen Haltung, sondern vor allem des gemeinsamen Tuns von Bedeutung. Die gemeinsamen, das sage ich vielleicht, des gemeinsamen Dienens. Die Außenwirkung. Und in der Gottesbeziehung bedeutet das, dass Autorität eben sich nicht nur hier im Heiligtum abspielt, sondern auch in den Formen. Ich habe mal auf Psalm 84 zurückgreifen. Autorität muss ausgeübt werden. Das heißt, wir müssen uns einmal deren Bewusstsein und zum anderen sie anwenden. Und ich denke, das ist der Hintergrund, warum zum Beispiel Aquila und Priscilla miteinander im Dienst waren. Einer der ganz wenigen, fast schon Ausnahme, Paare in der Bibel, wo man sagen kann, das ist ungefähr das, wie man sich eine christliche Ehe vorstellt. Ich habe das ja oft gesagt, es gibt nur vier Ehepaare in der Bibel, die uns vorbildlich gezeigt werden als Leute, die zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Wer erinnert sich, wer das ist? Zwei im Alten, zwei im Neuen Testament. Im Alten Testament Ahab und Isebel. Und die haben im Neuen Testament ihre Entsprechung in Ananias und Sapphira. Die halten zusammen zum Bösen. Und im Alten Testament Deborah und Labidot, dessen Name ganz unbekannt ist. Die hatten so eine Beziehung, dass er seine Frau nicht nur in diesem gesalbten Dienst entlässt, sondern diesen auch noch mit einem fremden Mann zusammentun lässt, nämlich mit Barak. Und im Neuen Testament Aquila und Priscilla. Dann hört schon auf. Alles andere ist sehr stückig.
Aber wir sind doch schon auf dem Boden.
Bitte?
Wir sind doch schon
auf dem Boden. Genau, auf dem richtigen. Und dann geht das weiter. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod hart, wie das totenreiche Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahres. Wieso ist Liebe gewaltsam wie der Tod? Oder inwiefern ist das so?
Weil wir starke Wirkung auf unser Leben haben kann.
Bitte?
Weil es eine starke Wirkung auf unser Leben haben kann. Die Liebe und der Tod. Also beides ist jetzt meine Meinung.
Beides ist nicht, beides nicht teilbar, als erstes. Nicht teilbar. Ich kann nicht nur halb sterben und die andere Hälfte macht jemand anders. Und ich kann auch nicht nur halb lieben und die andere Hälfte gebe ich jemand anders. Das funktioniert nicht. Das ist das, was Jesus sagt. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem anderen. Entweder wirst du den einen lieben und den anderen hassen. Also niemand kann zwei Herren dienen. Da wird nämlich das Wort Liebe mit einem Mal mitgebraucht. Wundert man sich, wie Jesus mit einem Mal diese Sache damit verknüpft. Das hat mit genau dieser Sache zu tun. Und eine zweite Sache. Wenn es heißt, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Nicht das Geld. Die Geldliebe. Dort ist der Siegel Ring gebrochen. Da ist etwas anderes im Fokus. Da ist Liebe nicht mehr Beziehungsgestaltung, sondern so eine Sache am Rand. Nicht mehr Triebfeder. Warum aber noch stark wie das Tod? Genau. Lesen wir Römer 5, können wir einmal gucken. Für einen Gütigen mag jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für gottlos gestorben ist. Und hier kriegen wir das erste Mal vielleicht mit, dass die Liebe Gottes diese Entsprechung hat. Diese Unerbittlichkeit. Heute lösen sich ja normale Beziehungen auf, zerflettern sich in Lebensabschnitt, Partnerschaften und sowas. Kann jeder machen, wer möchte, sage ich mal so. Hat nur dann nichts mehr mit Liebe zu tun. Ganz klar. Ja, es gibt ja ganze, ich will nicht sagen Eheseminare, aber Beziehungsseminare, die sagen, also spätestens nach 7 Jahren ist die Verliebtheit vorbei Das ist ein Zeichen dafür, dass man dann den Partner wechseln sollte. Also wenn du das hinkriegst, 7 Jahre das zu konservieren, sei das schon überdurchschnittlich. Trainiert mal vorneweg, wie das geht, wenn die Verliebtheit weg ist. Das gehört dazu, dass man streitet und solche Dinge. Also ernsthaft, mein Streiten können ist was ganz Kostbares. Wenn man sich die Treue hält dabei. Aber es ist noch was Wichtiges. Ich habe das zufällig diese Tage gerade jemand geschrieben. Liebe ist deswegen so unerbittlich, weil auch wenn jemand hasst, das ist ein Zeichen von Liebe. Gefährlich ist, wenn einem jemand gar nicht. Das finden wir nämlich wieder im Neuen Testament, dass Jesus sagt, ach, dass du kalt oder warm bist, weil du lau geworden bist, werde ich dich als Mann mit ansprechen. Hass ist noch nicht das Schlimmste. Da sind Leute noch nicht miteinander fertig. Gleichgültigkeit ist der Tod in der Liebesbeziehung. Und deswegen, Liebe ist stark wie der Tod, erinnert uns, dass die Liebe Gottes wirklich bis zum Tod, ja, bis zum Schandtod am Kreuz gehalten. Ja, Vers 2. Das ist auch gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Schandtod am Kreuz. Wer hier fehlt, sind die vielen Gaffer rundherum. Das ist das Einzige, was auf diesem Feld fehlt. Die geistliche Dimension ist komplett erfasst. Aber es gibt noch eine menschliche Situation. Und es wird immer darauf hingewiesen, aus Respekt haben die ganzen mittelalterlichen Darstellungen des Kruzifix immer den Gekreuzigten verhüllt. In der Realität war das eher nicht so. Deswegen Schandtod. Das war nicht nur verflucht ist, wer am Holz hängt. Nicht nur der Fluch Gottes, sondern es ist auch die letzte Abscheu von Menschen, die sich daran festgemacht hat. Das ist die Liebe Gottes zu uns. Und das heißt für uns, größere Liebe hat niemand, als der sein Leben lässt für seine Freunde. Und das, ihr Lieben, ist der Grund, warum die Nachfolge Jesu diese Dimension von Anfang an zumindest mit bedenken sollte. Wir haben seit vielen Jahren uns von Täuflingen das mitgegeben. Immer vor der Taufe als letzte Lektion diesen Videoclip I have decided to follow Jesus. Da gibt es einen Clip oder gab es, heute ist der in einer Sperrschranke verschwunden, aber der war viele Jahre offen, wo Gläubige zu diesem Lied Dutzende Fotos von gewählten, gefolterten, verfolgten Gläubigen beigefügt haben. Und für mich gehört das von Anfang an dazu. Wenn wir Jesus folgen, ist diese Frage der Liebe eine der entscheidenden. Die bereit ist, das Leben zu geben. Wenn das schon Menschen füreinander tun, ich sage mal andersrum, wenn das Menschen sogar für ihre Viecher machen, für ihren Hund in ein brennendes Haus zurückrennen und dort selber dran kaputt gehen und der Hund mit, wie viel mehr sollten wir bereit sein mit der Liebe des Vaters uns ausführen zu lassen. Anders wird es sowieso nicht gehen. Das ist nicht in uns, aber das ist in ihm. Deswegen ist Liebe stark wie der Tod. Deswegen der Kampf Gottes um sein Volk. Wenn wir das einmal sehen, wie jahrhundertelang Gott für und um sein Volk gekämpft hat. Früh mich aufmachen und suchen. Und ich habe meine Knechte, die Propheten, gesandt. Ihr könnt das einmal suchen, wie oft das heißt, meine Knechte, die Propheten. Immer wieder. Und wie viele dieser Knechte sind in die Knechtschaft der Menschen gegangen, um der Abhängigkeit Gottes willen. Micha von Ahab ins Gefängnis. Kannst wieder rauskommen, wenn ich heil wieder zurückkomme. Seine Berufung hört es die Völker alle. Der wusste, dass er nicht zurückkommt. Der wusste, dass damit endgültig beschlossen ist über ihn, dass er nicht dort wieder rauskommt. Vielleicht hat er es überlebt und Jehu hat ihn später rausgelassen. Ich weiß es nicht. Die Bibel bezeugt nicht. Er wird ins Gefängnis geworfen. Wie eine Geißel. Und das geht Jeremia so und das geht vielen Männern Gottes so. Das geht Johannes dem Täufer so. Das geht bis heute Millionen Gotteskinder. Deswegen, wir brauchen nichts anderes erwarten. Hart wie das totenreiche Eichel. Hart heißt unerbittlich an der Stelle. Nicht aufzuweichen. Das Totenreich holt sich, was es kriegen kann. Hohe, niedrige, gute, schlechte. Wenn es von Jesus heißt, ihr macht sein Angesicht fest wie ein Kieselstein, heißt einmal in der Evangelium. Das hat man in seiner Mimik gesehen. Man sieht es auch manchmal bei anderen Menschen, man hat es bei Frau Merkel auch gesehen, aber da war es zum Bösen. Ja, die Mundwinkel unterm Kinn zementiert. Wenn Jesus sein Angesicht festmacht, dann heißt das, er wusste, was auf ihn zukommt. Da ist man so konzentriert. Ich weiß, dass manchmal Leute vor mir Angst haben. Das kann ich heute schon sagen, dass immer in solchen Situationen, wo ich so unter Druck stehe, so fokussiert bin auf die Sachen Gottes, dann denken die Leute, ich bin böse oder sowas. Und das würde man normalerweise nicht als Liebe, als Ausdruck der Liebe wahrnehmen. Ich sage das auch mal, zwischenmenschlich. Das gibt es eben auch, da fürchtet man sich schon als Kind. Ein bestimmter Gesichtsausdruck von Vater oder Mutter kommt. Da weiß man, da kann man nicht mehr rumdiskutieren. Das gehört zur Liebe. Das ist nicht billiger zu haben. Eben um dem Bösen zu widerstehen. Und ein letztes für diese Sache. Ihre Blüten sind Feuerbluten, eine Flamme Jahwes. Da sind wir an einem Punkt, den man vielleicht gar nicht gerne hört. Der Feuersee, in den der Satan geworfen wird und seine Engel, ist eine Flamme Jahwes. Was hat es mit Liebe zu tun? Was hat das mit der Liebe Gottes zu tun, die wir ausgießen in unser Herz?
Seine Gerechtigkeit und sein Gericht.
Ja, was hat das mit Liebe zu tun?
Ja, weil es ihm was gekostet hat.
Nein, es hat was mit Schutz zu tun, ihr Lieben. Das hat was mit Schutz zu tun. Der Schutz seiner Geliebten, der Menschenmörder von Anfang an, der von Anfang an die guten Pläne Gottes mit den Menschen stört und versucht zu zerstören. Und Menschen mordet von Anfang an, der Lust an der Zerstörung hat, der wird dort endgültig um der Liebe Gottes willen versenkt. Und nicht mit G, sondern mit K. Nicht nur versenkt, sondern versenkt.
Ja, also die Liebe Gottes ist stärker als dieses alles, was gegen, was ins Trennende, also ist das ein Feuer, was das Verzehren tut.
Genau. Und, da, genau. Und das hat was wieder mit uns zu tun. Auch in uns. Wir machen das nicht gut. Wir kommen mit manchen Dingen nicht zurecht. Mit manchen, was auch in uns der Autorität oder Heiligkeit Gottes widerstehen will. Dann übergib es seinen Flammen. Sag her, wenn es anders nicht auszutreiben ist, nimm mich unter deine Zucht. Und das heißt im schlimmsten Fall, dass wenn jemand wirklich von Geistern besetzt ist, auch das kenne ich, dass die dorthin verwiesen werden. Ich habe sehr mich zurückgehalten immer. Ich bin also kein Fan von solchen Stereotypen, bei jedem ungewöhnlichen Verhalten Dämonen zu wittern und die dann auszutreiben und in die Hölle des Feuers zu verweisen oder sowas. Das ist nicht unser Autorität. Aber wenn Gott solche Dinge wirklich offenbart hat, dann kann es sein, dass diese ein oder andere Sache vor der Zeit dort landet. Wenn man bedenkt, Jesus hat viele böse Geister ausgetrieben. Ja, wenn man denkt an den Gadarener. Ein paar tausend Schweine haben dabei ihr Leben gelassen. Die waren einem einzigen Menschen. Sie baten ihn. Was baten sie? In die Schweine fahren zu dürfen, weil normalerweise ihr Platz in der Hölle wäre.
Und es haben ja auch, was der gleiche ist, gesagt, quält uns nicht vor unserer Zeit.
Das ist das. Immer wieder. Diese Dinge gelten bis heute. Große Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen und Ströme überfluten es nicht. Man denkt, jedes Feuer kriegt man gelöscht. Ja. Gibt es in alten deutschen Liedern, da kennen wir schon alle nicht mehr, aber in meiner Kindheit haben wir ja noch gelernt. Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß. Kann man auslöschen. Ja, wenn derjenige das irgendwann überkübelt. Ja, mit kaltem Wasser. Da reicht manchmal ein Wort, um die Liebe zu erkalten zu lassen. Und das ist wirklich auch eine Gefahr in unserer Zeit. Dass die Liebe, dass wegen des Überhandnehmens der Bosheit die Liebe in vielen erkaltet. Ihr Lieben, der Frage müssen wir uns stellen und die dürfen wir uns vielleicht auch gegenseitig immer wieder mal stellen. Ist unsere Liebe noch brennend? Oder ist die schon so unter der Asche meiner Liebe ist noch Blut? Ne? Gibt es so einen Schlager. Dann nach dem Motto, gib dir mal Mühe, dass du das wieder ein bisschen anbläst. Haben wir dieses Brennen, diese brennende Liebe zu Jesus? Woran könnte man das merken? Natürlich, einerseits an den Tagen und zum anderen.
Dass wir uns an dieser Wahrheit festhalten.
An der Zeit, die wir miteinander verbringen. Ja. Kann man am deutlichsten merken, dass ihr euch liebt. Ihr braucht Zeit miteinander. Ich sage das jetzt schon mal, ihr braucht das nicht ein Leben lang, dass ihr so viele Stunden am Tag miteinander habt. Wenn es euch. Aber man hat dann Erfahrung, und das ist, ich sage wirklich, genau so ist das ja auch mit Jesus, man hat ja Erfahrung mit ihm gesammelt. Man muss nicht jeden Tag, jeden Morgen erst eine Stunde auf den Knien verbringen, Bibel lesen oder zwei Stunden oder sowas. Ja. Weil die reichen ja auch nicht. Aber wenn unser Leben mit Jesus beginnt, dann sollte schon dieser Drang nicht unterdrückt werden. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Und man braucht zwischendurch solche Zeiten. Ne? Wenn man merkt, das passt irgendwie nicht, dann braucht man diese Zeit. Und dann brauchen wir auch diese Zeit mit ihm. Ich beobachte das bei mir selber. Als ich noch jung im Glauben war, hat einer meiner Mentoren gesagt, und? Wie liest du die Bibel? Oh, ich war froh. Jeden Tag macht man eine Andacht. Losung und dann. Genau. Dann ernährst du dich von Eisen und Reserve, dann bist du bald hinüber. Ich war so stolz, dass wir das endlich hingekriegt hatten, als Familie jeden Tag miteinander zu lesen. Und dann kriegst du so ein Ding. Das war gut. Ich kann Gott nur danken, dass das mir so frühzeitig so deutlich beigebracht worden ist. Weil in dieser Zeit das Wort Gottes in mir noch nicht gefestigt war. Das war alles zwar schon reingelegt von Kindern, aber es war noch nicht Alltag. Heute kann ich zurückgreifen und sagen, naja, es ist nicht nur Eis in der Reserve. Ich komme heute dazu, ich wundere mich immer morgens zum Frühstück, also da wir heute keine 2 Stunden aus. Mann, was habe ich manchmal sonst früher gegessen? 10 Stück und das war noch nicht genug. Das hat was mit ihm, hat was mit unserer Reife zu tun. Ja, am Anfang, wenn man jung ist, man braucht wirklich mehr. Das sollten wir uns geben. Und dann gab es Zeiten, da habe ich gedacht, boah, hast du jetzt ein paar Tage nicht die Bibel gelesen? Vermisst nichts, weil dein ganzes Herz und den Sinn ist davon voll. Und am nächsten Tag habe ich ein ganzes Buch durchgelesen, nicht bloß Kapitel. Hat mich eine Sache interessiert, da ich gedacht, boah, war ich am Tag 3 Mal vom Klo, damit ich genügend Zeit finde. Das gibt solche unterschiedlichen Situationen. Kann ich auch ausdrücklich Mut machen. Macht euch nicht irgendwelche gesetzlichen Regeln, aber macht Regelmäßigkeit. Nutzt das, bis die Beziehung stark, belastbar, auch in schwierigen Zeiten, funktional ist. Große Wasservermögen nicht die Liebe auszulöschen. Man denkt nämlich, du kriegst jedes Feuer mit Wasser gelöscht. Aber die Flamme Jahres trocknet das Wasser aus. Wirklich. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Da muss ich sagen, leider hat sich an dieser Stelle einiges geändert. Man redet ja ausdrücklich von Frauen als Golddigger, als Leuten, die dem Gewinn nachjagen, die sich extra an Männer ranschmeißen, die was zu bieten haben. Das zeigt aber auch, dass man den Wert der Liebe gar nicht mehr kennt. Und da möge Gott uns bewahren, dass wir nicht auf solche Wege abrutschen. Amen.